Clever Campen, der Podcast.
Kocht ihr im Campingurlaub eigentlich lieber mit Gas oder auf dem Induktionsherd? Es gibt auf dem Wohnmobilmarkt inzwischen immer mehr gasfreie Mobile. Trotzdem ist Gas immer noch die Energiequelle Nummer 1 beim Camping. Wir sprechen heute über 5 Mythen rund ums Flüssiggas und dafür habe ich hier bei mir sitzen meine Kollegin Sophia.
Hi Samira, ja, ich freue mich schon sehr auf diese Folge, in der wir ganz viele Mythen klären werden. Vom Gasgeruch, der vielleicht gleich super dramatisch wird, bis hin zu, darf ich eigentlich das Gas während der Fahrt im Wohnmobil laufen lassen? Also ja, all das klären wir heute und haben sogar auch noch einen Experten dabei. Das ist Volker Lang von GUK. Hallo Volker.
Hallo Samira und Sophia.
Wie lange bist du denn schon bei GUK und was ist da dein Job?
Also ich bin schon sehr lange bei GUK. Ich habe da gelernt, schon viele Jahre, also tätig. Ich bin Leiter Marketing und Produktmanagement und verantworte halt dann den Bereich, was Kommunikation betrifft und Produktentwicklung.
Vom Professionellen nochmal ganz kurz ins Private. Du bist selber Camper auch?
Ich bin selber Camper, ja. Wir waren schon viele Male mit dem Reisemobil unterwegs. Hauptsächlich Frankreich ist so ein Land, was ich auch immer empfehlen kann. Normandie, Bretagne, oh, immer ja, schön zu bereisen.
Oh, schön, da geht's für mich auch bald hin. Da muss ich mir nachher noch ein paar Tipps abholen.
Gerne.
Wenn du mit deinem Reisemobil unterwegs bist und dann Gas riechst, ist das dann sofort gleich dramatisch? Und damit sind wir schon bei Mythos Nummer 1. Ist Gasgeruch immer gleich ein Grund zur Panik? Ja oder nein? Ich habe die Erfahrung gemacht, meistens, wenn ich den Gaskasten im Wohnmobil oder Wohnwagen aufmache, kommt mir so ein ganz kleiner Duft entgegen. Ist das schon eine Gefahr?
Das ist noch keine Gefahr, nein. Die Gasregler haben ein Überdruckventil, das heißt, wenn man die Gasflasche öffnet, wird kurz der Druck erhöht, der Überdruck wird entlassen in die Atmosphäre, nimmt man wahr im Gaskasten. Jeder Gaskasten hat aber eine Öffnung zum Boden hin, das kann dann unproblematisch abfließen, also da ist gar keine Gefahr.
Okay, und wo wird es dann ein Grund, zumindest mal ein Anzeichen, sich Sorgen zu machen und mal nachgucken zu gehen, wo rieche ich Gas und sage, oh, das sollte man nachschauen?
Also wenn es vor allem im Innenraum nach Gas riecht, dann sollte man mal tätig werden.
Okay, und wie geht man dann am besten vor? Gibt es irgendwie so einen 5-Schritte-Plan, den ich dann befolgen kann?
Eigentlich reichen 3 Schritte aus. Das erste ist mal wirklich die Gaszufuhr sofort zu schließen, also das Flaschenventil zudrehen, dass mal gar nichts passieren kann. Wichtig ist auch Zündquellen vermeiden, also am besten nicht rauchen, wenn man das Gasflaschenventil schließt.
Oh, ich rieche ein bisschen Gas, ich zünd mir meine Kippe an, um das zu beruhigen.
Genau.
Schlechte Idee.
Schlechte Idee.
Okay.
Kein Feuerzeug, elektrische Schalter oder die Geräte nochmal versuchen, permanent ein- und auszuschalten, das sollte man auch vermeiden. Und dann lüften, Tür auf, Fenstern auf und raus aus dem Fahrzeug.
Okay, und dann kann eigentlich auch nichts passieren.
Ja, und halt auch die Begleiter noch aus dem Fahrzeug auch sagen, dass sie aus dem Fahrzeug steigen soll, bis es geklärt ist.
Ja. Wie kann ich mich denn auf Lecksuche begeben? Also gehe ich da den Gasschlauch entlang und gucke, ob es irgendwo porös ist? Ist das schlau?
Auf jeden Fall kann man die Armaturen kann man prüfen. Nicht prüfen sollte man also mit der Nase oder also einfach mal irgendwo entlang schnüffeln, also ist auch völlig ungeeignet.
Okay.
Die Armaturen sind die Schalter am Herd zum Beispiel oder
gut, das sind jetzt die Möglichkeiten, die man von der Gasflasche an abgehen kann. Also man kann Regler, Schlauchleitung, die Verbindungen bis zu dem Verteilerblock zum Beispiel, Abschaltventile oder dann an den Geräten selbst.
Okay, und dann guckt man, ob da irgendwo ein Loch ist oder eine Verbindung locker ist. Und,
genau. Die Frage ist halt immer, ist es von einem Gerät oder ist es von mehreren Geräten?
Und wenn ich immer weiter Gasgeruch oder immer wieder Gasgeruch wahrnehme, auch wenn ich immer mal wieder die Flasche auf- und zudrehe, wie oft sollte ich das probieren und ab dem wievielten Mal Gasgeruch im Innenraum sollte ich dann doch mal in die Werkstatt fahren?
Ich würde nicht probieren. Ich würde sofort, okay. Also wenn keine Fehlersuche erfolgreich ist, würde ich sofort zum Fachmann gehen.
Okay.
Gibt es da bestimmte Anlaufstellen oder geht man einfach zu seiner normalen Werkstatt?
Es gibt Fachwerkstätten,
Da, wo man die Gasprüfung auch macht.
Wo man die Gasprüfung macht, genau.
Und was sind so klassische Leckstellen? Also was ist so die häufigste Ursache? Kann man das überhaupt sagen?
Die klassischen Stellen sind natürlich der Flaschenanschluss, wo der Regler angeschlossen ist. Es sind Dichtungen, Schlauchverbindungen, Druckregler, Gasfilter, Umschaltanlagen und wie vorhin schon gesagt, Verteilerblock.
Okay.
Das sind so die klassischen Sachen. Dazu kommen dann die Anschlüsse, Herd, Heizung, Boiler, Kühlschrank, also die Geräte, die mit Gas grundsätzlich betrieben werden. Und was man auch nachprüfen kann, ist, wenn eine Außensteckdose zum Beispiel nachgerüstet wurde oder kürzlich irgendwas verändert wurde, dass man da nochmal ein Auge drauf hat.
Okay.
Was hältst du vom Gaswarner? Sollte jeder Camper, jeder Camperin einen Gaswarner haben? Lohnt sich das?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Flüssiggasanlagen sicher sind. Man fährt alle 2 Jahre zur Gasprüfung, bekommt bestätigt, dass die Gasanlage sicher ist. Mhm. Ein Gaswarner ist immer zusätzlich, kann man den verwenden, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte.
Ja.
Macht durchaus Sinn, sowas zu installieren. Gerade wenn man sagt, in der Nacht, ich habe meine Heizung an, ich möchte, dass das überwacht ist, macht es durchaus Sinn, einen Gaswarner einzusetzen.
Okay. Also auf jeden Fall nicht unbedingt ein Must-Have, aber ein Nice-to-Have auf jeden Fall.
Nice-to-Have, genau.
Wenn man auf der sicheren Seite sein will.
Wenn man ruhig schlafen möchte, absolut.
Wobei, ich habe bisher auch immer so ruhig geschlafen, aber ich überlege es mir vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, also ich hätte jetzt da, oder ich habe auch keinen im Einsatz und habe auch keine Bedenken, aber...
Ja, in der Regel passiert ja auch nicht viel. Das ist ja auch das, was wir mit der Folge ein bisschen erreichen wollen, die Bedenken nehmen wollen. Aber es hilft ja immer, wenn man was hat, was einem noch ein bisschen mehr Sicherheit geben kann.
Das ist wie bei jeder Sicherheitseinrichtung. Man hat sie, ist wie ein Airbag, aber gut.
Gut, wenn man ihn nicht braucht.
Wenn man ihn nicht braucht. Und das ist bei Flüssiggas, bei den ganzen Sicherheitseinrichtungen, die wir haben, ob das der Crash-Sensor etc. ist. Man hat ihn für den Bedarfsfall.
Mhm. Okay. Jetzt zum Crash-Sensor kommen wir später. Kommen wir erstmal zum zweiten Fehlschluss oder ich nenne es Fehlschluss, Mythos. Wenn der Herd, die Heizung und der Kühlschrank zickt, ist das Gerät kaputt. Es gibt ja viele Geräte im Wohnmobil, die mit Gas betrieben werden. Das ist ein Absorberkühlschrank, das ist eine Heizung, das ist eventuell der Boiler, die da drüber laufen. Was sind denn andere mögliche Ursachen? Also, andere mögliche Ursachen, wenn irgendwas ist ja dann in der Regel im Argen, wenn das Gerät nicht tut, in Verbindung mit dem Gas, was ist eine Ursache dafür, dass mein Kühlschrank rumzickt?
Die Frage ist immer, ist ein Gerät betroffen oder sind mehrere Geräte betroffen? Wenn mehrere Geräte betroffen sind, dann kann es darauf hinweisen, dass die Gasflasche zum Beispiel leer ist, zu viel entnommen wird, dass die Leistung aus der Gasflasche nicht mehr ausreichend ist.
Ah, dass zu viele Geräte von einer Gasflasche versorgt werden müssen.
Das ist hauptsächlich in der kälteren Jahreszeit der Fall, wenn geheizt wird, wenn der Kühlschrank noch mitläuft, wenn gekocht wird, Warmwasser aufbereitet. Also wenn alle diese Geräte dann auf einmal kommen und eine Flüssiggasflasche hat halt nur einen gewissen Entnahmebereich, was das Flüssiggas verdampft. Das ist ja flüssig in der Flasche, verdampft dann.
Mhm.
Und wenn dieser Verdampfungsprozess nicht mehr weitergeht, weil die Umgebungstemperatur zum Beispiel zu gering ist und die Entnahme zu hoch, dann kommt kein Gas mehr.
Okay, das ist blöd. Ja, Gasflasche leer zum Beispiel ist ja so ein klassisches Wintercamping-Thema. Mitten in der Nacht geht das Gas aus.
Ja, das
aus.
Ist mir schon mal passiert. Das war wirklich nicht schön. Wir sind schon mit sehr wenig Gas losgefahren, haben keinen Baumarkt und keinen Campingplatz mehr gefunden oder keinen Campingshop mehr gefunden. Und dann mitten in der Nacht irgendwann hatte ich das Gefühl, alles um mich herum ist ein Eisschrank und ich wollte gar nicht mehr mit meiner Hand aus meinem Schlafsack raus, um rauszugehen. Von daher... Ja, da war definitiv nicht das Gerät kaputt, sondern die Gasflasche leer. Woran kann ich denn aber jetzt in so einem Fall, wo ihr drüber gerade gesprochen habt, eine Unterversorgung erkennen? Also
gibt es da Fehlermeldungen an den Geräten, dass die irgendwie sagen, es kommt zu wenig bei mir an?
Funktioniert
einfach alles nicht mehr?
Oder?
Genau, der Kühlschrank kommt halt darauf an, welche Einstellung er hat, ob er jetzt dann auf Batterie etc. wechselt. Wenn er auf Automatik steht, bei den anderen Geräten ist, also das Flammenbild ist halt nicht mehr konstant. Mhm. Beim Herd sieht man, dass die Flamme gelb wird, zum Beispiel.
Mhm. Ja, die ja eigentlich blau sein sollte.
Genau, wenn der Druck nachlässt. Ja. Daran kann man es eigentlich erkennen.
Und dann wäre ja eigentlich mein Quickfix, ich drehe jetzt mal die Heizung runter oder bin nicht dabei zu kochen, während da gerade heiß
geduscht wird.
Genau,
man kann halt jetzt dann reduzieren, einfach, dass man sagt, die Verdampfung wieder nachfüllen kann sozusagen und dann, dass man wieder Gas
bisschen managen, hat. Bisschen wann man was verwendet.
Ja.
Ah, okay.
Fällt dir ein, dass es vielleicht irgendeinen Fall gibt, wo man denkt, es sei das Gas, aber es ist was ganz anderes? Zum Beispiel die Streuerung oder der Strom?
Zünder oder so. Ist ja auch irgendwie.
Genau, also man muss halt erstmal, wie gesagt, erstmal Gas ausschließen. Mhm. Dann, also wenn genügend Gas da ist, alles ordnungsgemäß funktioniert, dann kann es ja nur noch ein elektrisches Bauteil zum Beispiel sein, dass ein Magnetventil nicht funktioniert oder dass die Zündung nicht funktioniert hat, dass die Heizung, weil das Abgasrohr verstopft ist, nicht abführen kann und deshalb auf Störung geht. Also solche Sachen kann man immer prüfen.
Ja, beim Thema Zündung denke ich gerade an dieses Geklacker manchmal, wenn man den Kühlschrank umstellt auf Gas und es dann so klack, 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 klack macht. Und genau. Wenn das immer die ganze Zeit klackert und nie was passiert, der Kühlschrank nie kalt wird, dann
und
kann es sein, dass.
Und die Ursache Gas ausgeschlossen ist, dann würde ich auf eine andere Fehlersuche gehen, ja.
Okay.
Gibt es irgendwie so einen typischen Fall, den man selber beheben kann, mit dem Leute quasi anrufen und sagen: Hier, Gerät XY tut nicht? Und das ist aber irgendwie so ein. Wie sagt man, eigentlich so ein Dummheitsfehler, es klingt jetzt hart, aber manchmal denkt man ja einfach nicht zwei Schritte weiter, sondern hat einfach was ganz Simples vergessen.
Flasche aufdrehen?
Ja.
Die Flasche muss auf.
Könnte mir auch passieren.
Also die Frage ist halt immer, wann passiert sowas? Mhm. Passiert sowas vor Reiseantritt, dann kann es die Flasche sein, hat der Crash-Sensor vielleicht mal angesprochen, ist der geschlossen oder habe ich irgendein Ventil nicht aufgemacht? Während der Fahrt kann es sein, dass der Crash-Sensor anspricht zum Beispiel. Mhm. Ne, da geht es ja darum, dass der Kühlschrank versorgt wird oder das Warmwasser versorgt wird während der Fahrt, je nachdem.
Ich würde gerne nochmal zum Thema Wintercamping zurückkommen und zwar zum dritten Mythos. Gegen eine vereiste Gasleitung im Winter hilft Wärme.
Die Verdampfung von Gas erfolgt über den Entzug von Wärme aus der Außentemperatur. Mhm. Damit wird das Flüssiggas geht in die Gasphase über. Mhm. Wenn der Verbrauch höher ist wie die Produktion von der Gasphase, dann wird die Gasflasche kalt außen. Die Feuchtigkeit kondensiert auf der Flasche und vereist dann.
Ah, und dann wird es natürlich noch kälter. Und je kälter, desto weniger kann flüssig zu Gas verdampfen.
Genau.
Ah, okay. Und das gibt dann eine Unterversorgung. Aber es ist nicht so, dass die Gasleitungen Gefahr laufen, einzufrieren.
Nee, es gibt einfach kein Gas. Da ist es halt wieder wichtig, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn es um die Reiseländer geht. In Deutschland haben wir ein Gemisch von Propan und Butan in der Gasflasche. Umso höher der Propananteil, umso niedriger kann ich oder umso bei niedrigen Außentemperaturen verdampft das Gas weiterhin.
Gibt es dann extra so Wintercampinggas?
Wintergas?
Ja, also man muss halt darauf achten, dass der Propananteil höher ist oder reines Propan verwendet wird. Butan wird dann mehr in den südlichen Ländern verwendet, wo es kein Frost gibt. Umso weiter nördlicher ist, umso mehr Propan hat man dann in der Flasche drin.
Also und nicht in Spanien Gas nachfüllen und dann in Dänemark Wintercampen gehen.
Das
klingt nach einer schlechten Kombi.
Was hilft, wenn da mal wirklich das so kalt ist, dass das Flüssiggas nicht mehr verdampfen kann?
Also wie gesagt, kontrolliert die Verbraucher einsetzen. Mhm. Oft wäre es auch besser, man hätte eine Zweiflaschenanlage mit dabei, sodass dann man umschalten könnte auf die zweite Flasche.
Die vielleicht nicht vereist ist.
Genau, die dann ist ja keine Entnahme, also entzieht sie der Umgebung keine Wärme.
Ja.
Und dann könnte man hin und her wechseln.
Und am besten immer erstmal mit auf kleiner Gasflamme anfangen, also erstmal einen geringen Verbrauch haben, damit alles warm werden kann und dann langsam steigern, oder bringt es das auch nicht?
Es ist halt schwierig. Mhm. Kommt drauf an, auf welcher Stufe.
Ich denke an den Herd, da kann ich ja regeln, wie viel Gas kommt.
Da dauert halt die Nudeln ein bisschen länger.
Du hattest es gerade schon kurz angedeutet mit den verschiedenen Mischungen, die es gibt. Das ist was, worauf man sich als Europäer ganz gerne mal verlässt. Dass egal, wo man über die Grenze fährt, es bleibt alles gleich.
Dass das nicht so ist. Immer alles gleich gemacht, oder?
Ja, genau. Dass das nicht so ist, wissen wir eigentlich. Aber ich bin auch ganz gerne mal unvorbereitet, was das angeht. Ich fahre halt mit dem Campingmobil los und dann fahre ich nach Frankreich und dann stelle ich fest, ups, ich hätte mir noch ein passendes Schild für meine Fahrradträger besorgen müssen. Mhm. Oder so ähnliche Dinge. Das kommt bei mir häufiger mal vor. Ich stolper gerne in Situationen rein. Der Mythos wäre in dem Fall, Gas funktioniert in Europa überall gleich.
Das ist leider nicht so.
Das habe ich mir fast gedacht. Wo ist es denn, oder sag mir, in welchen Reiseländern würdest du sagen, muss man besonders aufpassen, wo warten die Stolperfallen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass es in Europa kein einheitliches System gibt. Das fängt an bei den Flaschenanschlüssen. Das bedeutet wieder, also auch, dass die Regler andere Anschlüsse haben. In Deutschland gibt es viele Tauschstellen. Mhm. Also in Deutschland wird eher getauscht, wie die Flaschen wieder befüllt und wieder mitgenommen. Mhm. In anderen Ländern wird eher die Flasche wieder gleich befüllt und kann mitgenommen werden. Grundsätzlich ist es so, dass eine deutsche Flasche mit Kleinflaschenanschluss und der deutsche Regler im Ausland nicht einfach getauscht werden kann.
Meine schöne deutsche graue 11 Kilogramm Flasche kann ich jetzt nicht in Italien in den Campingladen bringen und die einfach tauschen.
Das geht nicht. Nein.
Das geht nicht. Ja. In anderen Ländern in Europa haben diese Flaschen ja auch oft eine andere Farbe. Hat das irgendwas zu tun oder hat das mehr mit den Anschlüssen zu tun?
Na, die Farbe ist eher von diesen Herstellern oder von den Vertreibern von diesen Gasflaschen. Das ist eher das System, was dahinter steht. Es gibt blaue, orange etc. und das sind halt diese Verteiler, die es haben. Das hat nichts mit den Anschlüssen definitiv zu tun.
Okay, aber was kann ich denn machen, damit ich nicht für jedes Land irgendwann eine eigene Gasflasche in der Garage stehen habe? Also muss ich jetzt überall, wo ich bin, eine andere Gasflasche besorgen, damit die nachgefüllt werden kann? Oder gibt es irgendwie einen Hack, mit dem ich meine deutsche Standard-Gasflasche in Spanien, Italien, Schweden, egal wo, nachfüllen lassen kann?
Grundsätzlich ist es so, wenn man in den Süden fährt, braucht man wahrscheinlich weniger Gas, wie wenn man in den Norden fährt. Also das wäre mal als Vorbereitung zu beachten. In den Ländern an sich gibt es, oder für die Länder an sich gibt es Übergangsstücke, wo man dann sich eine Flasche leihen kann und dann mit dem Adapterstück auf den Regler aufschraubt und dann kann man direkt auf die Flasche gehen.
Okay, also ich fahre quasi über die Grenze, leihe mir da die passende Flasche und nach dem Urlaub gebe ich die einfach wieder zurück.
Genau.
Oder ich hole mir einen Adapter.
Oder einen Adapter. Also wir haben so Adapterstücke, das sind 4 Stück in einem Set. Oder es gibt Adapter gerade für Spanien, die haben ein Clip-on-System. Den Clip-on-Adapter klippt man auf die Flasche und dann kann man mit dem deutschen Regler wieder weiter anschließen.
Mhm. Gibt es irgendwelche Adapterlösungen, die auf jeden Fall No-Go sind? Wovon muss man auf jeden Fall abraten?
Also basteln würde ich abraten.
Also lieber vom Profi kaufen, nichts basteln.
Nichts basteln und auch nicht Adapter, alle 4 Adapter hintereinander schrauben, wenn es überhaupt möglich ist, um zu sagen, okay, ich bastel mir irgendwas zusammen.
Ich bastel mir den Universaladapter.
Genau, und dann halt auch immer eine Dichtheitsprüfung machen. Wenn das angeschlossen wurde, ein Lecksuchspray etc. kann man verwenden. Oder zur Lecksuche dann.
Ja.
Also zu prüfen, dass die Anlage auch richtig fachgerecht montiert ist. Und so als kleinen Tipp, wenn man kein Lecksuchspray dabei hat, man kann ein bisschen eine Schale nehmen, Wasser rein, Spülmittel rein und mit einem kleinen Pinsel auftragen. Das ist dann wie...
Wenn das so Bläschen wirft.
Wenn dann wirft dann Bläschen und das kann man eigentlich selber schnell selbst
herstellen. Die kleinen Seifenbläschen zeigen mir also, hier kommt Gas raus.
Das sieht man sehr deutlich.
Ja. Ah ja, wow. Hätte ich direkt Lust, das mal auszuprobieren.
Na ja, gut, bisher hat mein Gas immer gereicht, wenn ich irgendwo hingefahren bin. Ich musste zum Glück nie im Ausland nachfüllen. Aber was ist denn so wie so ein First Aid Kit, so ein Erste-Hilfe-Pack für Reisen ins Ausland, damit ich auf jeden Fall keine Probleme habe, sagen wir, ich will mir irgendwas zulegen, mit dem ich eigentlich überall in die nähere Umgebung fahren kann, damit ich nicht jedes Mal erst überlegen muss, was brauche ich.
Also grundsätzlich ist ein bisschen Werkzeug wäre nicht schlecht, dass man sich darauf vorbereitet, dass ich die überhaupt wechseln kann. In Deutschland kann ich das, ist der Kleinflaschenanschluss ist mit der Hand öffnen und schließbar. In anderen Ländern brauche ich eher einen Maulschlüssel dafür, dass ich die Verbindungen herstellen kann. Lecksuchspray, wie gesagt, wäre so eine Sache, die man unbedingt mitnehmen sollte.
Und dann so ein Vierer-Adapter-Set schadet sicherlich auch nicht, wenn ich das immer im
Gepäck habe. Also man sollte sich halt für das Land vorbereiten, was für Bedingungen sind, welche Anschlüsse sind da und das vor der Reise machen.
Hast du schon mal ein Land bereist, wo du sagst, oh, da würde ich mich besonders drauf vorbereiten? Oder selber mal die Erfahrung gemacht?
Für mich wäre es halt so, wenn ich mehr in den Norden reise und die Jahreszeit, dann sollte man sich halt mehr vorbereiten.
Also ich weiß, ich habe einen hohen Gasverbrauch, deswegen muss ich auf jeden Fall mich informieren.
Genau.
Gibt es bei den typischen Urlaubsländern, wo die Durchschnittsdeutsche gerne hinreist, irgendwas, was man besonders beachten muss, beispielsweise in der Schweiz oder in Italien?
Wir hatten ja schon vorhin darüber gesprochen, dass in Europa alles unterschiedlich ist.
Ja.
Wir können mal kurz die Länder ein bisschen beleuchten, wo es da besondere Unterschiede gibt. Ein Klassiker ist Frankreich. Das sind Flaschensysteme, Anschlüsse. Und wie gesagt, das Handling von Tauschen auch oft anders oder sind anders als in Deutschland. Gas ist überall zu bekommen, aber halt nicht mit deutschem Anschluss.
Jetzt weiß ich ja, dass du selber gerne nach Frankreich fährst. Wie bereitest du dich vor?
Also Frankreich für mich ist relativ einfach, weil wir es immer im Sommer gemacht haben. Immer zwei
wenig
Flaschen.
Gasverbrauch.
Genau, immer zwei Flaschen dabei haben. Und also bei uns war es immer so, dass ich in drei Wochen, wenn wir dort in Frankreich waren, keine 11-Kilo-Flasche verbraucht habe. Also es kann schon mal passieren, dass es da am Atlantik auch kalt wird, dass man mal auch heizen muss.
Dass das Wetter einfach umschlägt oder dass man einfach wahnsinnig viel gekocht hat.
Aber auch selbst da war es eher unproblematisch.
Ich reise ja total gerne nach Spanien und war da auch schon länger unterwegs. Gibt es da irgendwas, was du mir noch raten würdest, wenn ich mich auf Spanien vorbereite?
Spanien und Portugal überraschen auch viele. Dort sind halt Repsol- und Cepsa-Flaschen im Einsatz, die überhaupt nicht zum deutschen Anschluss passen.
Oh, wie sehen die aus?
Wie wir vorhin schon angesprochen haben, dass die halt mit einem Clip-on-Adapter zum Beispiel oder mit einem Clip-on-System versehen sind, der nur über einen Clip-on-Adapter dann betrieben werden kann. Das wäre eigentlich eine der Vorbereitungen für Spanien, wenn man länger in Spanien unterwegs ist.
Den mitzubringen.
Den mitzubringen, ja.
Und was mache ich, wenn ich das vergessen habe? Dann setzt dieses Leihsystem ein.
Das ist wirklich in Spanien schwierig.
In Spanien schwierig, okay.
Also weil auch selbst in dem Leihsystem kriege ich ja nur diese Clip-on-Systeme. Also ich komme überhaupt nicht auf das deutsche System.
Die Verbindungsstelle fehlt mir dann.
Genau, zum Regler wieder.
Also ich habe einfach eine Flasche, die genau diesen Anschluss hat. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich verloren.
Genau.
Good to know.
Dann bleibt die Suche nach einem, der eine deutsche Flasche füllen kann. Und das wird schwierig.
Aber es gibt's theoretisch?
Es gibt Campingplätze, die sowas anbieten.
Die auf deutsche Kundschaft ausgelegt sind.
Oder Flüssiggasversorger, die auf deutsche ausgelegt sind. Spanien wird ja gern angefahren, auch für die Wintercamper, die Wintersaison dort verbringen. Deswegen, aber darauf verlassen würde ich mich nicht.
Das vermisst einen sonst ziemlich den Urlaub, wenn man durch halb Spanien fahren muss, um eine Gasflasche nachzufüllen.
Kommt auf die Route an. Also für Spanien und Frankreich wisst ihr jetzt Bescheid. Wenn ihr euer eigenes Urlaubsland, wo ihr als nächstes hinfahrt, mal checken wollt, geht auf den GOK-Blog und da findet ihr noch mehr Infos. Wir verlinken es euch auch in den Shownotes. Viele trinken ja gerne ein Kaltgetränk in ihrer Freizeit und möchten das dann sofort, wenn man angekommen ist, am Urlaubsort aus dem Kühlschrank nehmen. Darf ich aber meinen Kühlschrank während der Fahrt mit Gas betreiben oder ist das immer verboten? Damit sind wir bei Mythos Nummer 5. Gas während der Fahrt ist entweder immer verboten oder immer unkritisch. Was stimmt denn jetzt?
Flüssiggasbetrieb während der Fahrt ist grundsätzlich verboten. Die Gasflasche muss immer geschlossen sein, es sei denn, man hat ein System mit Crash-Sensor, der die Flüssiggasanlage während der Fahrt überwacht und bei einem entsprechenden Ereignis abschließen kann.
Also beides stimmt von dem Mythos, es ist immer verboten und es gibt die Ausnahme mit dem Crash-Sensor.
Was macht denn so ein Crash-Sensor genau und was, also kann der auch Fehl auslösen?
Ein Crash-Sensor ist darauf ausgelegt, dass er bei einem starken Aufprall die Gaszufuhr abschließt. Das kann auch eine Vollbremsung sein oder es kann auch ein Schlagloch sein. Es kommt immer darauf an, welche Kräfte in dem Moment wirken dass er dann auch sicher abschließt.
Okay, und dann kann man dann einfach resetten oder hat er dann dicht gemacht?
Den Crash-Sensor kann man wieder resetten, sollte halt vorher dann nochmal die Anlage prüfen, ob alles in Ordnung ist, dass keine Beschädigungen an der Anlage sind und dann kann man ihn resetten.
Also wenn ich mein Kaltgetränk dann nach einer langen Fahrt auch wirklich kalt aus dem Kühlschrank holen will, dann sollte ich auch zwischendurch immer mal wieder, wenn ich eine Pause mache, checken, ob der Kühlschrank auch wirklich läuft oder ob vielleicht unbemerkt plötzlich der Crash-Sensor die Gasflasche ausgemacht hat.
Ja, aber das kann man ja auch am eigenen Fahrverhalten zum Beispiel sehen. Wenn das öfters vorkommt, könnten auch andere Ursachen noch sein, dass die Gasflasche nicht richtig befestigt ist zum Beispiel.
Ah, auch dann löst der Crash-Sensor
ja,
aus.
Ja, es gibt ja dann die Vibration vom Fahrzeug übertragen sich ja dann auf die Geräte. Oder dass die Leitung nicht richtig montiert ist. Das sind so viele Ursachen, wo dann zum Auslösen führen. Wenn das passiert in einem Fall, dann kann ich das zuordnen.
Ja.
Wenn es immer wieder passiert, dann sollte ich nachschauen, was die Ursache dafür ist.
Okay, dann ist vielleicht nicht mein rabiates Fahrverhalten das Problem, sondern schlechte Ladungssicherung oder eine andere Ursache.
Gerade in Frankreich gibt es ja bei Ortseingängen immer diese Schweller auf
diese
den Straßen.
Ja.
Und die, wenn man zu schnell nimmt zum Beispiel.
Oh, dann wird auch das Kaltgetränk plötzlich warm.
Das kann dann auch passieren. Also das ist so... Ein typischer Fall.
Ich will mir auch so lange schon, kann ich den eigentlich selber montieren? Ich wollte mir immer so einen in die Garage legen für unsere Testfahrzeuge, weil ich so oft das Problem habe, ich schalte das Gas während der Fahrt aus und ich hatte schon häufiger, dass der Kühlschrank nicht umspringen wollte auf Strom. Und dann vergisst man, wenn man ankommt, den wieder anzuschalten und irgendwann abends, wenn man den Kühlschrank aufmacht, um zu kochen, merkt man, dass alles warm geworden ist. Das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern wirklich so oft. Dass ich da inzwischen denke, eigentlich müsste ich so ein Crash-Control-System einfach mal in die Garage legen und selber dazwischen montieren.
Man kann das selber montieren. Also wir haben zwei Systeme im Einsatz. Ein System ist ein wandmontiertes System. Das andere ist, dass ich direkt auf die Gasflasche mit dem Crash-Sensor gehen kann. Man kann die Systeme selbst montieren, muss aber jedes Mal wieder zur Gasprüfung gehen und die Anlage dann abnehmen lassen.
Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand für einen Tester. Warum bauen Hersteller das eigentlich nicht von vornherein auf? Darf ich mal kurz den Aufruf machen an alle Wohnmobilhersteller? Bitte ab Werk immer Crash-Sensoren rein, damit mein Abendessen nicht im Kühlschrank schon warm wird.
Oder wegschmilzt.
Ja, schlimmer.
Den Vorschlag unterstützen wir.
Super. Dann starten wir jetzt eine Petition.
Gibt es sonst noch irgendwas, was du als Gasexperte den Campern und Camperinnen da draußen mitgeben würdest in Bezug auf Gas? Irgendein besonderer Tipp oder ein besonderer Appell?
Besondere Hilfe.
Flüssiggas ist grundsätzlich eine sichere Lösung. Wenn man alles beachtet, wenn man seine Gasprüfung gemacht hat, ist das völlig unbedenklich, das einzusetzen. Punkt.
Ja, also so habe ich das selbst auch erfahren, dass also erst hatte ich ein bisschen Respekt davor, da habe ich jetzt einen riesen 11 Kilo Gas. Ich habe da jetzt eine 11 Kilo Gasflasche. Das könnte ja mir wirklich um die Ohren fliegen. Ist es nie. Und ich habe es immer als sehr saubere Quelle für Energie eigentlich empfunden und auch einfach handelbar.
Ja, also wir merken das auch, dass gerade wenn man auf Messen ist und mit den Campern sich unterhält, das Wissen über Flüssiggas ist sehr, sehr hoch. Mhm. Also die Camper befassen sich mit dem Thema.
Mhm.
und kennen sich auch gut aus. Also,
Also selbst wenn man mal vielleicht irgendwo auf dem Ställe oder Campingplatz ist und nicht weiter weiß, einfach mal auf der Nebenparzelle fragen. Die nebenan haben vielleicht nochmal einen ganz guten Tipp.
Ja, und ich finde Gas auch insgesamt, also ich bin schon auch ein Fan von Solarenergie und einer Lithiumbatterie, aber erstens, auf einem Gasherd kocht sich's einfach anders. Ich finde, es schmeckt anders. Die Temperatur verhält sich ganz anders. Das liebe ich schon auch sehr. Ich habe zu Hause ja einen ganz normalen Elektroherd. Und ich freue mich immer, wenn ich campen gehe und endlich mit Gas kochen kann.
Endlich brutzelt's wieder richtig.
Ja, genau. Und es ist natürlich auch aber praktisch, wenn man seinen Gasgrill zum Beispiel mitnimmt. Und man kann den genauso an seine Gasflasche anschließen vom Wohnmobil.
In puncto Autarkie ist Gas auch einfach unschlagbar, würde ich sagen. Man nimmt es einfach mit und ja, wie gesagt, in 2 bis 3 Wochen Spanien geht so eine Flasche auch nicht mehr.
Man kann es halt unterwegs mal kurz einkaufen. Das ist halt mit einer Batterie auch ein bisschen schwierig, die mal kurz irgendwie beim Baumarkt aufzuladen. Vielleicht wird es solche Lösungen irgendwann auch geben. Und ich meine, wenn man riesige Akkukapazitäten dabei hat, geht das sicherlich auch gut mit der Autarkie inzwischen. Da tut sich ja auch einiges. Aber es ist natürlich auch eine Gewichtsfrage. Es ist eine Frage dessen, wie man es nachlädt etc. Also Gas bleibt uns, glaube ich, auch noch eine Weile erhalten. Und jetzt wissen wir, es ist safe und wir wissen, wie wir es noch besser handeln können.
Ja, danke für deine vielen Tipps, lieber Volker. Und wir hoffen, dass wir euch bald mal wieder in einer Podcast-Folge von Clever Campen wiedersehen.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Uns auch, vielen Dank. Ciao.
Tschüss.